Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Ja, liebes Publikum, wir sind jetzt auch auf Instagram nach 100 Jahren gefühlt. Da machen wir ein Gewinnspiel und zwar verlosen wir 20 von diesen HIU-Trinkflaschen. Einfach auf Instagram anmelden und dem Geladen-Podcast dort abonnieren. Ja, folgen Sie uns auch gerne bei den beiden Podcast Battery Generation, das ist Geladen im Prinzip auf Englisch, und den Klimafüchsen. Das ist ein ganz toller neuer Podcast für Ihre Kinder, was Elektromobilität angeht und den Klimawandel. Wir haben hier heute eine ganz tolle Gesprächspartnerin, und zwar Dr. Vicky Duscher. Grüß Sie.
Hallo.
Frau Duscher, Sie sind Leiterin des Geschäftsfeld Klimapolitik am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, ISI.
Wir reden heute über den europäischen Emissionshandel. Die deutsche Industrie muss bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden, aber schon 2039 gibt es keine Emissionszertifikate mehr im europäischen Emissionshandel. Die Industrie und der Energiesektor müssen bis dahin also null CO2-Emissionen erreichen. Das bedeutet, ein Stahlwerk kann den Stahl nicht mehr wie bisher mit Kohle oder Erdgas herstellen und Gaskraftwerke dürfen auch nicht mehr betrieben werden. Frau Duscher, warum gibt es denn schon 39 keine Zertifikate mehr? Mal vorab, bevor wir jetzt wirklich tief einsteigen in den Handel dann, können Sie uns das mal erklären und haben wir das überhaupt richtig verstanden und beschrieben, diese Problematik?
Emissionshandel bedeutet ja, dass ich eine Obergrenze für Emissionen setze und für diese Obergrenze gebe ich dann eine gewisse Menge an Zertifikaten, die eben dieser Obergrenze entspricht, aus, und die Unternehmen, die reguliert sind unter dem Emissionshandel, müssen dann diese Zertifikate zurückgeben, eben in Höhe der Emissionen, die sie ausgestoßen haben im zurückliegenden Jahr. Und im europäischen Emissionshandel ist es so, dass wir einen sogenannten linearen Reduktionsfaktor haben, der einfach vorgibt, in welchem Maße von Jahr zu Jahr eben diese Obergrenze abnimmt. Und wenn man eben diesen linearen Reduktionsfaktor, der jetzt in der Vergangenheit auch schon hin und wieder angepasst wurde, aber wenn man den einfach so fortschreibt, wie er im Moment festgelegt ist, dann kommt man eben zu dem Effekt oder zu der Aussage, dass bis 2039, 2040 etwa keine neuen Emissionshandelszertifikate mehr ausgegeben werden. Es kann natürlich immer noch sein, dass wir aus der Vergangenheit Zertifikate im Markt haben, und das wird voraussichtlich auch so sein, so wie es im Moment aussieht. Das heißt, auch nach 2039, wenn keine neuen Zertifikate mehr ausgegeben werden, kann weiterhin mit noch vorhandenen Zertifikaten, also Zertifikaten, die bisher nicht zur Zielerfüllung abgegeben werden mussten, gehandelt werden. Und es ist auch gleichzeitig so, dass im Prinzip sehr klar ist, dass wir nicht bis 2039 oder 2040 wirklich alle Emissionen auf null reduziert haben in der Industrie und im Energiesektor. Das ist in Summe nicht machbar. Und insofern gibt es auch noch sozusagen eine zweite Ausweichmöglichkeit, würde ich das jetzt mal nennen. Die ist aber so noch nicht fertig durchdacht und auch nicht fertig designt auf EU-Ebene. Aber es finden im Moment immer wieder auch Diskussionen dazu statt, in welchem Maße Offsetting oder negative Emissionszertifikate eingebracht werden können. Und wir gehen sehr stark davon aus, dass es zukünftig in irgendeiner Form die Möglichkeit geben wird, auch dann Zertifikate eben nochmal zusätzlich in den Emissionshandel reinzubringen, in diesen Markt reinzubringen, die eben entweder zertifizierte Negativemissionen sind, also wirklich richtige Entnahmen von CO2 aus der Luft oder aus dem Ozean, oder eben auch die Möglichkeit besteht in sehr überschaubarem Maße aktuell noch, dass man Minderungen in anderen Ländern oder in anderen Regionen oder anderen Sektoren auch noch anrechnen lassen kann auf die Emissions- und auf das Emissionsziel im Emissionshandel und auch darüber sozusagen nochmal Zertifikate in den Markt bringen kann, neue Zertifikate reinbringen kann, die dann noch gehandelt werden können. In Summe, was aber stimmt, ist natürlich, dass einfach in dem Moment, wo es keinen echten Nachschub mehr an großen Mengen an Zertifikaten gibt, und das wird so um 2040 rum ungefähr sein, dann wir sozusagen mit dem, was noch da ist, auskommen müssen, und auch das ist dann irgendwann aufgebraucht, voraussichtlich, außer eben wir schaffen es wirklich, einen Nachschub in Form von solchen negativen Emissionszertifikaten zu generieren.
Also ich nehme das jetzt mal so wahr, dass Sie da sehr skeptisch sind, dass tatsächlich Stahlwerke oder irgendwelche Gaskraftwerke, die eben keine Zertifikate dort besitzen, dann irgendwie abgestellt werden 2039, oder?
Davon gehe ich im Moment nicht aus, dass dann wirklich jemand abgestellt wird. Grundsätzlich gibt es ja immer noch auch die Möglichkeit, dass man einfach nicht in Compliance ist, also dass ich meine Emissionen melde und ich gebe dann eben keine Zertifikate ab. Dann muss ich eine Strafe zahlen und muss im Prinzip im nächsten Jahr nachzahlen, diese Menge an Zertifikaten, die ich nicht abgeben konnte. Das wird natürlich alles in Summe einfach immer schwieriger, wenn klar ist, es ist kein Nachschub mehr an Emissionshandelszertifikaten da. Insofern ist das keine gute Lösung. Aber dass man wirklich in ein Szenario kommt, wo irgendwie regulativ ein Stahlwerk oder ein Gaskraftwerk abgeschaltet wird, das halte ich erstmal für nicht so ein realistisches Szenario.
Ich oute mich mal am Anfang dieses Podcasts. Für mich ist dieser Zertifikatehandel, dieser Emissionshandel so kompliziert und mir hat das noch nie jemand richtig gut erklärt. Insofern freuen wir uns total, Sie hier als Gast zu haben. Das können wir gleich mal zusammen machen. Auf den ersten Blick wirkt das super schwer zu regulieren, nachzuprüfen, welche Unternehmen da jetzt welche CO2-Emissionen sozusagen realisieren, wie die denn zu planen sind, wie sich der CO2-Preis irgendwie auswirkt in 20 Jahren. Da frage ich mich zum Beispiel, ob diese Zertifikate heute gekauft werden, wie viel da ausgeschüttet werden, auch in diesen Jahren. Das wirkt alles, ehrlich gesagt, super kompliziert, wenn man nicht von dieser Materie kommt. Frau Duscher, jetzt mal ganz grundsätzlich, was ist denn die Kernidee eigentlich dieses Emissionshandels gewesen und was ist sie heute?
Sagen wir mal, aus ökonomischer Sicht, die Kernidee ist die, dass ich eine Obergrenze für Emissionen setze und was ich jetzt eben nicht mache, ist, dass ich dem einzelnen Unternehmen vorgebe, in welchem Maß es seine Emissionen senken muss, sondern dass ich diese Entscheidung dem Markt überlasse und eben durch dieses Schaffen dieses Emissionshandelsmarktes erlaube, dass die Unternehmen, die weniger bezahlen müssen, um ihre Emissionen zu senken, diese Emissionsminderungen realisieren und entsprechend weniger Zertifikate dann auch brauchen für die Compliance. Und ich auf der anderen Seite dann Unternehmen habe, die höhere Vermeidungskosten haben und eben diese Vermeidungsoptionen dann nicht sofort realisieren, sondern erstmal eben zukaufen können.
Jetzt mal blöde, gleich am Anfang das erste Vorurteil. Man bestraft also Unternehmen dafür, wenn sie mehr ausstoßen als geplant. Das ist doch gar nicht in Absprache mit anderen Ländern, die dasselbe tun müssten. Außerdem wissen wir, dass bei konjunkturellen Situationen das mal deutlich hochgehen kann, dass dann mehr produziert werden muss oder auch mal geplant weniger. Ist das tatsächlich, also auf den ersten Blick hat das ein bisschen was mit Planwirtschaft tatsächlich zu tun. Können Sie das nochmal darstellen? Das sind ja sozusagen Vorgaben, die die Politik gegenüber der Industrie irgendwo dann aufoktroyiert, jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach dafür sorgen möchte, dass die CO2-Ausstöße immer runtergehen über längeren Zeitraum. Ist das gut planbar?
Es wird in dem Maße nicht so stark geplant, wie sie jetzt oder wie es geplant werden würde, wenn man einfach sagen würde, du Unternehmen hast heute X Emissionen und morgen müssen die oder nächstes Jahr müssen die um 20% reduziert sein und in 3 Jahren müssen sie dann nochmal 20% weiter unten sein, sondern ich sage, in Summe habe ich eben ein übergeordnetes Ziel. Und wer von euch zu welchem Zeitpunkt jetzt vermeidet, das überlasse ich euch. Und das entscheidet im Endeffekt dann der Markt, also der Marktpreis. Und ein Marktpreis in die Entscheidungen, Finanzentscheidungen des Unternehmens mit einzubeziehen, das ist natürlich was Unternehmen einfach auch alltäglich machen und womit sie keine Schwierigkeit haben, dann auf das Preissignal auch zu reagieren und sich zu überlegen, wie muss ich das in meine Investitionsentscheidung einfließen lassen. Sie sagen jetzt, es ist eine Bestrafung für die Unternehmen. In der Vergangenheit konnten sie das Gut saubere Luft einfach völlig frei nutzen. Aus umweltökonomischer Sicht würde man sagen, da liegt Marktversagen vor, weil die Luft gehört uns irgendwie allen. Und wir merken ja jetzt und wissen einfach zunehmend mehr auch aus der Wissenschaft, dass das, was wir machen, nämlich den Ausstoß von Treibhausgasen so massiv hochzufahren, in der Vergangenheit und auch in der Zukunft weiterhin zum Klimawandel führen wird, was große negative Auswirkungen in weiten Teilen der Welt hat, und dass wir da einfach gegen vorgehen müssen. Und sozusagen wieder aus ökonomischer Sicht betrachtet, da liegt ein Marktversagen vor und da hat der Staat dann auch das Recht und eigentlich auch die Pflicht einzugreifen und zu sagen, ich muss meine Bürger schützen, ich muss diese saubere Luft ein Stück weit stärker zur Verfügung stellen, als sie im Moment da ist, weil eben sie übernutzt wird, dieses Gut übernutzt wird. Und das macht man eben durch den Emissionshandel. Insofern sind das vielleicht zwei Seiten der Medaille. Die einen sagen, in der Vergangenheit war das alles besser und ich musste nichts dafür bezahlen. Aber eben aus sozusagen klimapolitischer oder ökonomischer Sicht kann man eben auch klar sagen, ja, zukünftige Generationen haben ja auch ein Recht darauf, auf der Welt zu leben, auf der Erde zu leben. Und wenn wir das sozusagen jetzt zerstören ein Stück weit, weil wir eben zu viel dieser Ressource nutzen, dann muss man das einfach eindämmen.
Sie haben vorhin gesagt, dass im Prinzip zu diesem Datum, also 39 oder 40, egal, dass es, wenn es dann keine neuen Zertifikate mehr gibt, dass dann der Handel ja trotzdem nicht beendet wird, sondern es noch im Prinzip ältere gibt, die dann immer noch gehandelt werden können. Jetzt stelle ich mir aber vor, dass das natürlich schon so ist, dass dann ein Riesendruck gerade im Industrie- und Energiesektor entsteht, weil es eben sehr, sehr viel weniger Zertifikate gibt, die wahrscheinlich auch sehr hochpreisig dann gehandelt werden und dass es dann deutlich schwieriger wird, die Situation so für diese Industriebereiche. Oder wie schätzen Sie das ein, jetzt um dieses Datum herum?
Also der Druck entsteht ja im Prinzip nicht erst 2039, sondern der Druck entsteht natürlich jetzt und auch in den nächsten 15 Jahren, wo im Prinzip ja die Investitionen auch gestartet werden müssen, um diese Reduktionen zu erreichen. Weil wenn jetzt alle 2038 anfangen zu investieren in eine Reduktion, dann funktioniert das natürlich auch nicht mehr. Und in gleichem Maße sehen wir aber natürlich auch, dass die Länder aktiv werden und Fördersysteme aufstellen, um die Industrie dann auch dabei zu unterstützen, zu dekarbonisieren und ihre Produktionsprozesse einfach in eine Richtung umzustellen, die dann auch kompatibel ist mit dem Emissionshandel, der 2040 keine Emissionszertifikate mehr zur Verfügung stellt. Und das Gleiche sehen wir natürlich auch im Energiesektor, wo wir ja in Deutschland durch das EEG, also die Erneuerbarenförderung, einfach schon sehr lange auch Instrumente haben, die dazu geführt haben, ja auch in weiten Bereichen schon, dass wir erneuerbare Technologien zur Verfügung haben, die konkurrenzfähig sind mit den konventionellen Stromerzeugungstechnologien und die im Prinzip einfach stärker jetzt zunehmend stärker auch in den Markt kommen, ohne dass wir da zu viel Förderung mehr reinstecken müssen und dadurch natürlich das System dekarbonisiert wird. Das heißt, der CO2-Preis alleine rettet das da nicht oder ist nicht ausreichend, ist auch unter Umständen nicht ausreichend schnell genug. Aber er unterstützt natürlich das System. Ne? Also erneuerbaren Förderung plus ein hoher CO2-Preis führt dazu, ich mache Erneuerbare günstiger und auf der anderen Seite mache ich die Kohlekraftwerke und dann eben zukünftig auch die Gaskraftwerke teurer. Und dann kommt man eben schneller zu so einem Niveau, wo es dann ausgeglichen ist.
Ja, jetzt mal Ihre Meinung. Also was halten Sie denn jetzt von diesem System letzten Endes? Bei Gaskraftwerken oder so, da könnte ich mir vorstellen, am Ende des Tages ist es vielleicht deutlich einfacher als jetzt zum Beispiel die Stahlproduktion von solchen Stahlwerken. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir wären so ein ThyssenKrupp. Da ist ja ehrlich gesagt noch nicht mal klar, woher der grüne Wasserstoff in Zukunft kommen soll. Was halten Sie denn von diesem System? Ist es ein adäquater Hebel eigentlich dafür, dass ThyssenKrupp auch übermorgen noch in Deutschland hier produziert? Oder ist es nicht eigentlich jetzt schon absehbar, dass die nicht eigentlich übermorgen schon in andere Länder abwandern, wo dieses System eben gar nicht etabliert ist und wo ja im Prinzip sie gar nicht bestraft werden? Im Übrigen finde ich sowieso seltsam, dass man sagt, die Industrie muss bestraft werden, jetzt weniger CO2 dort auszustoßen, sondern es geht doch vielmehr darum, dass wir sie hier halten und zu diesem Technologieumschwung bringen. Halten Sie da dieses System als gewinnbringend?
Ich halte das durchaus für einen wichtigen Bestandteil des Politikmixes, um das zu erreichen. Es ist natürlich trotz alledem so, dass der CO2-Preis alleine nicht ausreichend ist, aber wir haben in der Vergangenheit natürlich mit einem, wir nennen das im Fachjargon sozusagen, Carbon Leakage Ansatz, wo wir gesagt haben, okay, die Unternehmen, die wirklich stark dem Wettbewerb ausgesetzt sind und eben auch insbesondere dem außereuropäischen Wettbewerb ausgesetzt sind, also dem Wettbewerb mit Ländern, in denen es unter Umständen keinen vergleichbaren CO2-Preis gibt, die schützen wir ein Stück weit, indem wir ihnen in der Vergangenheit CO2-Zertifikate kostenfrei zugeteilt haben, auch in großen Mengen kostenfrei zugeteilt haben. Und auch zukünftig gibt es Carbon Leakage-Schutz, der wird ein bisschen verändert werden. Der ändert sich dadurch, dass man jetzt weg will davon, den Unternehmen wirklich diese Zertifikate kostenfrei zu geben und dazu übergehen möchte, dass man sagt, wenn ich als ausländisches Unternehmen, das eben nicht dieser CO2-Bepreisung unterliegt, meine Produkte weiterhin auf dem europäischen Markt verkaufen möchte, dann muss ich an der Grenze, in dem Moment, wo ich meine Produkte einführe, einen vergleichbaren Preis, also der einen Preis bezahlen, der eben diese CO2-Kosten, die in Europa angefallen sind, widerspiegelt. Damit gleicht man natürlich nicht komplett alle Wettbewerbsunterschiede aus, aber man versucht zumindest eben diesen Effekt des CO2-Preises im Wettbewerb auszugleichen. Ich finde, Wettbewerbspolitik ist sowieso unglaublich schwierig, weil wenn man sich anschaut, sozusagen, was sind Gründe dafür, dass ein Stahlwerk überhaupt noch in Deutschland produziert, dann ist das sozusagen, dann kommt man ja sehr schnell dahin, dass es nicht daran liegt, dass wir in Deutschland besonders günstig den Stahl herstellen können. Sondern dann hat das, weil wir haben viele Wettbewerbsnachteile. Also bei uns ist die Energie zu teuer, bei uns sind die Menschen, die dort arbeiten, zu teuer. Wir haben den CO2-Preis, den es vielleicht in anderen Ländern nicht gibt. Und dann gibt es aber noch eine ganze Reihe an weiteren Faktoren, die da reinspielen. Warum wird es dann trotzdem noch gemacht? Eine Antwort, die wir sozusagen in der Vergangenheit immer wieder auch gekriegt haben, ist, dass eben ein gutes Stück weit einfach Spezialprodukte hergestellt werden. Das heißt, es geht dann nochmal sozusagen stärker darum, welche Qualität hat wirklich mein Stahl. Also ich spreche sozusagen nicht über so einen Standard-Stahlblock, sondern ich spreche sozusagen über sehr hochqualitativen Stahl, sehr hochqualitatives Aluminium, das bestimmte Eigenschaften aufweist, um es dann für diese Spezialanwendungen auch einsetzbar zu machen. Natürlich befindet man sich trotzdem auch da immer sozusagen an so einer Grenze. Also irgendwann wird auch diese Produktion im Ausland unter Umständen günstiger sein und kann abwandern. Das ist jetzt nicht so, dass das uns immer schützen wird, zu sagen, okay, wir stellen diese Spezialprodukte her. Ja, ich denke natürlich, das Ziel der Politik muss und wird auch sein, und das ist ja jetzt auch im neuen Vorschlag von Ursula von der Leyen sozusagen klar geworden, wir brauchen eine wettbewerbsfähige, aber saubere Industrie in Europa. Und wie man das hinkriegt, ist eben jetzt sozusagen die Frage, und wie man das eben auch geschickt mit politischen Instrumenten unterstützen kann. Und der Emissionshandel ist in meinen Augen ein Instrument, was helfen kann, aber wir brauchen natürlich zusätzliche Instrumente, die dazu beitragen, dass eben gerade diese Dekarbonisierungsprojekte jetzt auch wirklich realisiert werden. Ein anderer Ansatzpunkt ist der, dass man auf der Nachfrageseite ansetzt und sagt, ich unterstütze einfach stärker die Nachfrage dann auch nach grünen Produkten. Also so sozusagen grüne Leitmärkte wäre das Stichwort dann auch wieder in der Fachsprache. Aber zum Beispiel zu sagen, die komplette öffentliche Beschaffung guckt viel weniger sozusagen zukünftig noch auf die Kosten, weil im Moment kennt man das ja vielleicht auch so, ne? Ich hole drei Angebote ein und am Ende muss ich das kostengünstigste nehmen. Aber gerade in der öffentlichen Beschaffung kann man natürlich relativ zügig auch umsetzen, zu sagen, ja, ihr müsst immer noch das kostengünstigste Produkt nehmen, aber ihr habt sozusagen noch Anforderungen an die Nachhaltigkeit dieses Produktes. Und das kommt einfach zu den Eigenschaften, die ich sowieso als Anforderung habe, noch dazu und muss mit berücksichtigt werden. Und darüber kann ich dann natürlich auch einen Markt schaffen, auf dem ich solche grüne Produkte abnehme und dann eben auch eine gewisse Mehrzahlungsbereitschaft, eine Mehrzahlungsmöglichkeit dann auch heben kann.
Wir haben hier vor kurzem in diesem Podcast über die Entfernung von CO2 gesprochen, unter anderem durch Direct Air Capture. Wäre das denn vielleicht auch so ein Hintertürchen für die Industrie und den Energiesektor, um damit klarzukommen sozusagen mit der Lage? Sie haben ja auch vorhin von negativen Emissionen gesprochen.
Also wenn man sich die Szenarien anschaut, die es im Moment gibt von treibhausneutralen EU oder auch eines treibhausgasneutralen Deutschland, dann sehen wir eigentlich immer, dass diese Szenarien nicht ohne negative Emissionen auskommen. Das heißt, in jedem dieser Szenarien ist in irgendeiner Form eben entweder diese Entnahme von CO2 aus der Luft, es gibt andere Ansätze, CO2 aus dem Ozean zu entnehmen, oder eben auch das CO2, was in der Biomasse schon gespeichert ist, zu entfernen, aus dem Kreislauf rauszunehmen. Dies ist in all diesen Szenarien drin und wir gehen sehr stark davon aus, dass wir das brauchen werden, um die Klimaschutzziele zu erreichen, also um treibhausgasneutral zu werden. Und es geht ja sogar eigentlich noch weiter. Wir sprechen jetzt immer über Treibhausgasneutralität. Wissenschaftlich ist klar, dass wir das CO2-Budget, was wir haben, um bei 1,5 oder 2 Grad zu landen, überschießen werden. Also wir werden zu viel ausstoßen. Das heißt, wenn wir wirklich dort landen wollen, wie das Pariser Abkommen uns vorgibt, dann müssen wir sozusagen zukünftig irgendwann sogar zu in Summe negativen Emissionen kommen. Inwiefern das jetzt eine Option sein wird für die Industrie oder für die Emissionshandelssektoren in Summe, ist bisher unklar, einfach weil auf EU-Ebene noch nicht das System für die 2040er Zielarchitektur sozusagen im Klimaschutz entwickelt ist. Das ist ein Prozess, der wird jetzt von der neuen Kommission angestoßen werden müssen. Und da stellt sich dann eben die Frage, wenn ich solche negativen Emissionen habe, der erste Schritt ist jetzt erstmal, dass ich sie zertifizieren lassen kann. Und das System wird im Moment entwickelt, dass also die Europäische Kommission ein System aufsetzt, wo die Rahmenbedingungen vorgegeben sind, wann ich wirklich jetzt eine Tonne CO2 aus der Luft entnommen habe und das dann auch zertifizieren lassen kann, dass dieses CO2 wirklich aus der Luft entnommen wurde und abgespeichert wurde und da eben auch langfristig nicht mehr in die Atmosphäre zurück entweichen kann. Und wenn dieses System dann da ist, dann ist eben der nächste Schritt die Frage, wo kann ich eigentlich solche zertifizierten Negativemissionen nutzen? Im Moment sehen wir einen ganz kleinen freiwilligen Markt für diese negativen Emissionen. Unternehmen wie Microsoft zum Beispiel rühmen sich ja ein Stück weit damit, dass sie klimaneutral werden wollen und auch ihre ganzen vergangenen Ausstöße sozusagen an CO2-Emissionen in der Vergangenheit dann auch ausgleichen mit solchen Projekten, mit solchen Zertifikaten. Aber zukünftig reicht es natürlich nicht aus, so einen kleinen freiwilligen Markt zu haben, sondern es ist tatsächlich die Frage, wie wird eben dieser negative Emissionsanteil, den wir auch zukünftig brauchen werden, wie ich ja gesagt habe, wir werden verbleibende Restemissionen haben, aber irgendwann werden wir eben auch zu in Summe negativen Emissionen kommen müssen. Wie binde ich das in diese Zielarchitektur, die wir auf EU-Ebene haben, ein? Und da wird sich zeigen, ob man eine direkte Nutzung für die ETS-Sektoren ins Spiel bringt oder nicht. Einfach auch, um zu sagen, es ist schon auch wichtig, erstmal einen relativ großen Druck aufrechtzuerhalten auf die Industrie, damit sie wirklich vermeiden, weil diese Negativemissionen, das klingt erstmal nach einer ganz tollen Idee, aber das kommt ja auch nicht umsonst. Und das wird teuer sein und teuer bleiben. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass aus technischer Sicht langfristig eine Emissionsreduktion immer die bessere Option ist, als zu sagen, ich gleiche aus darüber, dass ich eben die Emissionen wieder aus der Atmosphäre raushole, die ich zu viel ausgestoßen habe.
Aber jetzt machen wir es doch nochmal ganz konkret. Sie haben vorhin von Unternehmen gesprochen, bei denen es ein bisschen kritisch ist, also wo die Kosten sehr, sehr hoch sind für die Minderung der Emissionen. Was raten Sie denn denen, zu welcher Strategie raten Sie denn denen? Also wie sollten die jetzt ganz groß investieren oder eher jetzt tatsächlich noch den Zertifikatehandel irgendwie vorantreiben? Was ist da so das beste Vorangehen so aus Ihrer Forschungssicht?
Ich würde immer empfehlen, dass es total sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen, wo ich reduzieren kann. Einfach weil klar ist, dass langfristig keine Zertifikate mehr da sein werden. Also dieses Szenario, ich komme auch in 100 Jahren noch mit dem gleichen Produktionsprozess durch. Das ist einfach nicht mehr gegeben. Und aus diesem Grund ist es für jedes Unternehmen essentiell, wenn es auf dem Markt bleiben möchte, sich zu überlegen, wie kann ich meine Emissionen senken, auf Null senken nach Möglichkeit. Das ist nicht in allen Fällen wirklich ökonomisch sinnvoll darstellbar. Dann gibt es sozusagen ein paar kleinere Prozesse, wo wir voraussichtlich Prozessemissionen behalten werden, die man eventuell dann eben doch über so Maßnahmen wie negative Emissionen wieder ausgleichen muss. Aber in Summe ist es in meinen Augen essentiell, sich Gedanken zu machen, wie bekomme ich meine Emissionen so weit wie möglich gesenkt? Und das gilt eben auch insbesondere für Zementwerke, Kalkwerke, wo wir ja davon ausgehen, dass die prozessbedingten Emissionen immer noch da bleiben werden und die auch relativ hoch sind, jetzt verglichen mit den energetischen Emissionen in dem Bereich. Und dann kommt man natürlich relativ schnell zu dieser Option, dass man Kohlenstoff im Produktionsprozess abscheidet und dann unterirdisch speichert oder in irgendeiner Form eben einspeichert, damit man diese Emissionen zumindest nicht ausstößt in die Atmosphäre. Dann ist man noch nicht bei negativen Emissionen, aber man ist es eben eine Form der Emissionsreduktion. Und in meinen Augen ist das auch bei den meisten Unternehmen angekommen, dass CCS einfach ein sehr realistisches Szenario ist, um wirklich sozusagen die Auflagen des Emissionshandels zukünftig dann auch erfüllen zu können.
Jetzt wissen wir auch zum Beispiel, dass so Unternehmen wie Tesla an diesem Zertifikatehandel eine irre Menge Geld verdienen. Ich glaube pro Jahr knapp 1 Milliarde Euro. Andere Hersteller wie zum Beispiel von LKW, Iveco, Nikola zum Beispiel, da wurde noch vor einem Jahr gesagt, die geben jetzt die ersten Elektro-LKW mehr oder weniger umsonst raus, damit die ihre Quoten irgendwie erfüllen und da nicht letzten Endes ihre Kosten decken müssen. Wir haben es so ein bisschen verpasst in diesem Podcast über die verschiedenen Systeme zu reden, also der europäische Emissionshandel von diesen CO2-Zertifikaten. Darüber geht es heute. Jetzt gibt es aber auch andere Systeme, wie zum Beispiel diese THG-Quote, die wahrscheinlich vielen Elektroautofahrern hier im Podcast bekannt ist, und noch andere nationale CO2-Kompensationssysteme. Können Sie das nochmal kurz abgrenzen? Worüber reden wir hier heute und worüber reden wir nicht?
ich kann es zumindest versuchen. Man muss jetzt auch sagen, es wird auch auf politischer Ebene sozusagen in den Systemen immer komplexer. Aber in der Vergangenheit sozusagen war es erstmal relativ simpel. Wir hatten den europäischen Emissionshandel, der umfasst Unternehmen der Energieproduktion, also Verbrennungsanlagen, die mehr als 20 Megawatt Produktions- oder Erzeugungskapazität haben, und Industrieunternehmen. Auch die Industrieunternehmen sozusagen wurden dann nochmal gestaffelt dargestellt. Also es ist insbesondere die energieintensive Industrie und die Industrie, in der wir viele prozessbedingte Emissionen sehen, also Kalk-Zement-Herstellung. Grob kann man sagen, Kalk, Zement, Stahl, Papier, Chemie, Raffinerien und jetzt habe ich nicht Eisenmetalle. Also das sind so die Industriesektoren, über die wir sprechen. Und eben Stromerzeugung, zentrale Wärmeerzeugung in Europa, das sind alles Dinge, die reguliert sind. Und dann fallen noch so lustige Prozesse drunter, wie zum Beispiel die Zuckerherstellung. Nicht, weil Zucker so emissionsintensiv ist, sondern einfach, weil da eben so viel Wärme erzeugt wird in der Zuckerherstellung, dass ich eine Feuerungsanlage habe, die größer ist als 20 Megawatt. Und dann fällt die eben auch unter den Emissionshandel. Das ist der europäische Emissionshandel, wie wir ihn bisher haben oder in der Vergangenheit auch hatten. Und jetzt wird es eben ein bisschen komplizierter. Jetzt haben wir zusätzlich ein System, zum Beispiel eben im Transportsektor, wo Treibhausgasquoten erfüllt werden müssen, worüber sozusagen die Emissionen dann auch im Verkehrssektor gesenkt werden sollen. Einfach weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass es da überhaupt nicht gut funktioniert hat, dass insbesondere die Mitgliedstaaten dann auch Instrumente einführen, die zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor führen. Da muss man jetzt dazu sagen, da hat die Kommission vorgelegt, dass wir ab 2027, ich hoffe, das Jahr ist jetzt richtig, einen neuen Emissionshandel einführen werden, der genau diese bisher nicht betroffenen Sektoren umfassen wird, nämlich Transport oder Mobilität auf der einen Seite und Gebäude, weil die dezentrale Gebäude-Wärmeversorgung, also sozusagen, wenn ich meine Gasheizung oder meine Ölheizung im Haus habe, die ist bisher eben auch nicht vom europäischen Emissionshandelssystem betroffen. Aber, jetzt wird es nochmal komplizierter, in Deutschland haben wir seit einigen Jahren noch den nationalen Brennstoffemissionshandel. Es ist angelegt als Emissionshandel, bisher ist eben aber als reiner CO2-Preis ausgestaltet. Und das wird zukünftig dann sozusagen in dieses europäische zweite ETS auch mit aufgenommen werden. Und dann gibt es noch einen letzten Sektor, wo man darüber spricht, ob die auch zukünftig noch einem Emissionshandel unterliegen sollen. Das ist der Landwirtschaftssektor, der ist nämlich bisher noch ganz außen vor, was solche Regularien angeht. Und vergessen habe ich natürlich, wie üblich, Schiffsverkehr und Flugverkehr, aber die sind auch beide in Teilen und zukünftig noch stärker unter dem ETS 1 dabei. Sind ein bisschen anders einfach, weil wir eben auf der einen Seite diese stationären Anlagen haben, die ursprünglich reguliert waren und dann eben noch diese mobileren Einheiten dazu kamen mit dem Flugverkehr und jetzt eben auch zukünftig dem Schiffsverkehr. Aber so sieht man schon, das ist eigentlich ein buntes Sammelsurium an CO2-Preisen oder eben auch Treibhausgasquoten zum Teil, das da ja herumschwirrt.
Aber wie ist das jetzt beim Verkehrssektor? Sie haben gesagt, der wird dann 27 wahrscheinlich in den Handel aufgenommen. Wie ist das da genau geregelt? Also welche Unternehmen handeln denn da mit den Zertifikaten?
Im europäischen Emissionshandel, also ETS 1 nennen wir den vereinfacht, sozusagen der jetzt heute schon da ist, da sind es die Emittenten, die reguliert sind. Also sozusagen die Einheiten, die wirklich auch das CO2 oder die anderen Treibhausgase in die Luft ausstoßen. Im ETS 2, also im Transportsektor und im Gebäudesektor, ist es so, dass man dann ja unglaublich viele Akteure im System hätte. Also wenn man sich überlegt, irgendwie jeder zweite Wohnungsbesitzer oder Hausbesitzer ist plötzlich Teil eines Emissionshandelssystems. Das ist natürlich ein System, was ein Stück weit dann auch die Grenzen des Machbaren sprengen würde. Dazu kommt, dass wahrscheinlich auch nicht jeder Privatmensch, der ein Haus besitzt, Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, in welcher Form er jetzt CO2-Zertifikate für seine Gasheizung einkaufen kann. Da sind deswegen die Verkehrsbringer, also sozusagen die Leute, die mir Gas, Kohle, Öl verkaufen, diejenigen, bei denen der CO2-Preis ansetzt. Und als Verbraucher, also als der das Ganze dann einsetzt und nutzt und eben die Emissionen dann auch wirklich ausstößt, würde ich einen Effekt sehen darüber, dass ich einen erhöhten Produktpreis habe, also Kohle, Öl, Benzin eben teurer wird.
Dann sprechen wir an dieser Stelle doch mal über Sanktionen seitens der Regulierung. Jetzt stelle ich mir vor, ich verpasse es ein bisschen, Zertifikate für mein energieintensives Unternehmen heute zu kaufen. Und in, sagen wir mal, 5 Jahren, da bin ich dann deutlich drüber mit meiner angegebenen CO2-Menge, habe dafür keine Zertifikate, vielleicht schummel ich auch irgendwie und es fällt auf in der Regulation. Wie wird das eigentlich sanktioniert und vor allem auch überprüft seitens des Staates?
Gott sei Dank würde das nicht erst in 5 Jahren auffallen, sondern hoffentlich schon relativ zügig. Jedes Unternehmen, das dem ETS 1 unterliegt, muss einmal im Jahr einen Emissionsbericht vorlegen.
Und wenn ich auch da lüge, wenn ich auch da theoretisch lüge und falsche Informationen angebe?
Der wird verifiziert von dritten Quellen. Das heißt, ich würde schon denken, dass es erstmal relativ schwierig ist, das da wirklich sehr grundlegend zu lügen. Auszuschließen ist das natürlich nicht, wenn ich gemeinsame Sache mache mit dem Verifizierer. Aber dann, also sagen wir mal, an der Stelle ist ja jedes System auszuhebeln. Ne? Wenn ich sage, ich berichte einfach nicht richtig und ich habe irgendwie genug Leute, Handlanger, die mit mir zusammenarbeiten, um da zu betrügen, dann habe ich im Endeffekt ja keine Handhabe, das rauszufinden. Wenn es auffällt, also im Prinzip dieses System zu sagen, einmal im Jahr muss berichtet werden, das wird verifiziert und es wird dann natürlich auch geguckt, wie hoch waren denn die Emissionen im Vorjahr und wenn sich da massiv was ändert, dann muss man schon auch erklären, warum sich da massiv was ändert. Also dann wird man schon auch nachweisen müssen, hier, ich habe da investiert, ich habe da eine Stilllegung gehabt, was auch, es kann ja unendlich viele Möglichkeiten sozusagen geben, warum sich da mal die Emissionen deutlich verändert haben. Dann wird man das auch erklären müssen. Und wenn ich dann sozusagen drüber bin mit meinen Emissionen, dann muss ich, ist es erstmal so, dass ich eine Strafe zahlen muss für jedes fehlende Emissionszertifikat und dass ich aber auch tatsächlich diese Zertifikate nachreichen muss. In der Vergangenheit war das so, dass eben ja viele Industrieunternehmen insbesondere auch kostenfreie Zuteilungen gekriegt haben. Und da war das an der Stelle dann relativ einfach, weil einfach aus dieser Zuteilung des kommenden Jahres dann ja auch einbehalten werden konnte. Also dann hat eben das Unternehmen für das kommende, also für das nächste Jahr nicht die volle Zertifikatmenge gekriegt, sondern es konnte einfach von der zuständigen Behörde dann auch die Menge an Zertifikaten, die gefehlt haben, einbehalten werden. Aber ich rutsche natürlich in so einen Zirkel rein oder Zyklus rein, wo ich jedes Jahr dann unter Umständen einfach weniger Zertifikate zur Verfügung habe und wo es auch relativ schnell teuer werden dürfte.
Dieses System des Emissionshandels definiert also eine Obergrenze des auszustoßenden CO2s. Jetzt wissen wir, Unternehmen unterliegen Konjunkturzyklen. Was ist denn jetzt, wenn ich eine riesen Marktchance sehe und plötzlich deutlich mehr produzieren möchte als Unternehmen, wie zum Beispiel noch vor 1-2 Jahren irgendwie prognostiziert? Muss ich dann tatsächlich mehr Strafe auf diese zusätzlichen CO2-Zertifikate bezahlen? Sie sind ja nicht geplant unbedingt und müssen kurzfristig beschafft werden. Sie merken, ich bin nicht skeptisch gegenüber dem ganzen System, sondern ich glaube, ich habe es noch nicht verstanden, oder?
Doch, ich glaube, Sie haben es verstanden. Also es ist nicht so, dass dann einfach mehr Zertifikate auch verfügbar sind. Ne? Also ich habe im Moment ja noch einen relativ liquiden Markt auch, auf dem ich kaufen kann. Und wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund mal in 2 Jahren mehr Stahl verkaufen kann oder so, ist das erstmal keine Schwierigkeit. Jetzt muss man auch sagen, ein Unternehmen kann ja nicht beliebig seine Produktionskapazitäten hochfahren. Irgendwann muss ich dann ja neu bauen. Und dann bin ich schon in der Frage, wie baue ich denn neu? Also baue ich neu mit einer grünen Erzeugungstechnologie oder baue ich neu eben mit einer konventionellen Erzeugungstechnologie? Und da ist es dann schon so, dass wenn ich jetzt sozusagen ein Werk mit einer nicht grünen Erzeugungstechnologie neu bauen würde, dass dann schon einfach klar sein muss, das wird in Zukunft relativ teuer, weil diese zusätzlichen, also das führt nicht dazu, dass ich jetzt einfach, dass sich das Cap nach oben korrigiert oder so, weil ich jetzt plötzlich mehr Zertifikate auf den Markt lasse. Nur weil jetzt irgendwie VW beschlossen hat, ein neues Werk zu bauen. Oder ThyssenKrupp ist vielleicht das bessere Beispiel.
Jetzt haben wir noch gar nicht über den Preis gesprochen. Wie hat sich denn der Preis pro Tonne CO2-Äquivalent eigentlich so entwickelt in den letzten Jahren? Und wo steht er denn im Moment gerade?
Jetzt ganz aktuell weiß ich es tatsächlich nicht. Aber nachdem wir sehr lange, also man kann sagen, der Emissionshandel wurde eingeführt in Europa 2005. Und dann hatten wir, abgesehen von kleinen Spitzen, wo der Preis mal so auf 40 Euro pro Tonne CO2 hochgegangen ist, eigentlich die ganze Zeit sehr niedrige Preise, so zwischen 5 und 10 Euro pro Tonne CO2. In den letzten Jahren, also so um 2020, 2021 rum, ist der Preis dann tatsächlich relativ hochgegangen, sodass wir in der Vergangenheit Preise bis 100 Euro pro Tonne CO2 gesehen haben und damit schon auch ein Preissignal, wo man sagen kann, dass es für Unternehmen interessant wird, darüber nachzudenken, in Vermeidungsoptionen dann auch zu investieren. Der ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen. Warum das genauso ist, ist sozusagen auch da wieder schwierig zu erklären. Ist wahrscheinlich ein Mix von unterschiedlichen Dingen, die da passiert sind. Es ist ein Stück weit auch das politische Signal, der relativ starke Rechtsruck, den wir ja jetzt auch in den Europawahlen gesehen haben, der auch davor sozusagen schon ein Stück weit erwartet wurde, und die damit verbundene Hoffnung vielleicht in manchen Zirkeln auch, dass vielleicht sich eben dieses Ambitionsniveau im Klimaschutz wieder ein bisschen absenkt, ist es sicherlich nicht darauf zurückzuführen, dass wir jetzt irgendwie eine weniger lasche Regulierung haben aktuell. Ich glaube, wir sind jetzt bei sowas wie 60 Euro pro Tonne CO2.
Dann ziehen Sie doch zum Schluss bitte nochmal Bilanz. Was ist Ihre Einschätzung vom europäischen Emissionshandel?
Ich finde, es ist natürlich aus ökonomischer Sicht ein total spannendes Instrument. Ich glaube, wir haben in den ersten Jahren viel, viel lernen müssen. Viel lernen allerdings, glaube ich, nicht deswegen, weil das vielleicht aus ökonomischer Sicht nicht klar war, sondern einfach auch, weil man teilweise Kompromisse eingehen muss, wenn man so ein Instrument dann auch politisch verkaufen will und ja auch die Leute an Bord holen möchte. Also ein Stück weit am Anfang des Emissionshandels wurden alle Zertifikate kostenfrei zugeteilt, einfach weil klar war, wenn ich reguliert werde, aber ich weiß schon, ich kriege irgendwie fast 100% der Zertifikate, die ich dann brauchen werde, auch kostenlos zugeteilt, dann ist das erstmal kein großer Kostenfaktor. Dann hat man nach 1-2 Jahren gesehen, oh, da gibt es Unternehmen, die preisen die CO2-Kosten trotzdem ein in ihr Produktpreis. Die können das einpreisen, das waren insbesondere die Stromerzeuger. Dann hat man eben angefangen, erstmal die Stromerzeuger rauszunehmen, zu sagen, nee, ihr kriegt jetzt keine kostenfreien Zertifikate mehr, weil was passiert? Von mir kriegt ihr kostenfreie Zertifikate, ihr gebt die Kosten trotzdem an eure Endkunden weiter. Stimmt ja was nicht, da macht ihr ja Geld mit dem System. Ne? Also wurde dann angefangen, da das System auch zu adaptieren. Und auch ein Stück weit sozusagen diese niedrigen Preise, die wir lange Zeit gesehen haben, waren natürlich auf viele unterschiedliche Gründe zurückzuführen, aber eben auch ein Stück weit immer wieder sozusagen die Befürchtung, wenn die Preise zu hoch gehen, dann verliere ich einfach auch die Bereitschaft der Unternehmen, da reinzugehen und da mitzumachen. Ich würde schon sagen, dass wir sozusagen diese Kinderkrankheiten, die oft in so einem System ja stecken können, ein gutes Stück weit auch inzwischen bewältigt haben, an einigen Stellen Instrumente geschaffen haben, um den Markt auch gut zum Laufen zu bringen. Und vor allem, und das finde ich total wichtig, inzwischen einfach auch bei den regulierten Unternehmen angekommen ist. Es gibt diesen Emissionshandel und ich muss darauf reagieren. Und eben auch angekommen ist, zukünftig wird das nicht mehr einfach so weiterlaufen können. Also ich glaube, es gibt kaum noch ein Unternehmen, das davon ausgeht, dass es irgendwie in 20 Jahren immer noch genauso produzieren kann, wie es das heute kann. Trotz alledem, und das finde ich sozusagen auch immer noch mal wichtig, es gibt ja Ökonomen, die sagen, der CO2-Preis ist das alleinige glücksbringende Instrument und das wird alles regeln. Und deswegen sehen wir ja jetzt auch in zunehmend mehr Sektoren einfach so einen CO2-Preis, der eingeführt wird. Das ist natürlich nicht so. Also nur ein CO2-Preis alleine wird uns nicht helfen, bis 2045 in Deutschland oder bis 2050 in Europa treibhausgasneutral zu werden. Da braucht es viele weitere Instrumente. Insbesondere auch, wenn man eben auf industriepolitische Bestrebungen schaut, wenn man darauf schaut, dass ja auch die Strompreise für die Endverbraucher nicht zu hoch werden sollten, weil man sonst in soziale Ungleichheiten reinkommt, dass die Preise für Mobilität nicht zu stark steigen sollten. Auch da wieder sozusagen so ein Gerechtigkeitsaspekt, der da auch ganz stark in der Bevölkerung ist. Auch die Frage nach Wärmeversorgung, also auch Wärmeversorgung sollte sich ja jeder weiterhin leisten können. Und auch da gibt es natürlich Leute, die sind stark davon betroffen, wenn sie eben so einen CO2-Preis von 50 Euro pro Tonne CO2 zahlen müssen. Einige können das relativ locker stemmen. Insofern würde ich sagen, es ist ein interessantes Instrument. Es gibt viel weiterhin zu lernen, aber ich würde es auch nicht missen wollen.
Ja, letzte Frage nochmal von mir. Mein Fazit ist, dass ich es, glaube ich, immer noch nicht so ganz durchdrungen habe. Meine letzte Frage, wer sehen Sie denn irgendeine Alternative dazu? Also aus meiner Sicht ist es schon irgendwo ein bisschen riskant, ehrlich gesagt, diese Wirtschaft vor dieses System zu stellen. Und meine letzte Frage ist, kann es denn theoretisch auch dieses System dazu führen, dass man ja auch gerade die energieintensive Industrie dazu bringt, dann am Ende doch abzuwenden, was wir ja nicht wollen?
Ich glaube nicht, wenn ich gute Maßnahmen ergreife, um sozusagen die Effekte dann auch abzufedern. Also wenn ich sowas wie einen gut funktionierenden Grenzausgleichsmechanismus habe, der dafür zuführt und auch Marktmechanismen habe, die dazu führen, dass ich am Ende des Tages eine Nachfrage nach grünen Produkten habe. Und es ist jetzt ein bisschen, Ihre Frage ist immer, geht so ein bisschen ein Stück weit davon aus, dass alle anderen Länder nicht mitmachen werden. Ne? Das ist ja aber auch was, was wir nicht sehen. Also es ist eben ja doch so, dass wir schon auch im Bereich der Klimapolitik Aktivitäten sehen in anderen Ländern und einfach zukünftig auch noch viel mehr sehen werden müssen, weil wenn wir gemeinschaftlich den Klimawandel in den Griff kriegen wollen, dann kann es in 30 Jahren auch nicht mehr möglich sein, ohne die CO2-Bepreisung in China beispielsweise zu produzieren. Das heißt, diese Ausweichoptionen müssten dann eigentlich auch deutlich kleiner werden in der Zukunft.
Rudischer, herzlichen Dank für Ihre Expertise und für Ihre Zeit. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was Sie von diesem Instrument halten. Glauben Sie, das ist der richtige Hebel, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Industrie so ein bisschen anzutreiben und anzureizen? Wir hören oder sehen uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.